Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat im August 2007 begonnen. Zumindest haben wir die Auswirkungen zwar nicht gespürt, aber wir haben medial eine Debatte erlebt. Wann hat die Finanz- und Wirtschaftskrise und wann hat die Krise des Kapitalismus tatsächlich begonnen? Das ist die große Frage. Da scheiden sich die Geister. Einer, der seit Jahren sagt, dass der Kapitalismus am Ende ist und vielleicht schon in den 70er Jahren, ist Robert Kurz. Er ist Wertkritiker und wir reden in regelmäßigen Abständen mit ihm auch heute wieder. Und ich freue mich, dass er in der Leitung ist. Hallo Robert Kurz.
Ja, hallo, guten Morgen.
Seit wann ist denn der Kapitalismus am Ende? Kann man sagen, definieren, wann das Sterben des Kapitalismus angefangen hat?
Naja, also man muss da in Begriffen einer historischen Zeit denken. Also das ist nicht etwas, was sozusagen dieser etwas auf kurzen Zeithorizont geeichte postmoderne Menschenverstand sozusagen so drauf hat, sondern das sind halt, da geht es um Jahre und Jahrzehnte. Und ich würde das jetzt auch nicht so punktuell fixieren, da mit Datum 8. Dezember 1979 hat es angefangen oder so, das ist natürlich Quatsch, sondern es gibt einen Einschnitt, das ist der Beginn der dritten industriellen Revolution, der Mikroelektronik, wo also völlig neuartige Rationalisierungspotenziale entstanden sind, wo meines Erachtens erstmals in der kapitalistischen Geschichte mehr Arbeit, abstrakte Arbeit, wie Marx das nennt, überflüssig geworden ist, als die Ausdehnung der Märkte das wieder reabsorbieren konnten. Und das wurde dann eben kompensiert über mehr als zwei Jahrzehnte mit dieser Finanzblasenökonomie.
Finanzblasenökonomie heißt, es musste immer ein Mehrwert her. Der Kapitalismus braucht ja immer ein Wachstum, eine Entwicklung. Das war sozusagen am Ende. Und dann hat man die Entwicklung künstlich herbeigeführt durch Finanzmärkte, wo sozusagen wiederum Geld produziert hat.
Also nicht so bewusst, ne, als geplante Maßnahme, sondern sozusagen so naturwüchsig. Also Geldkapital, das mangelt Rentabilität nicht mehr in Realinvestitionen fließt, das drängt an die Finanzmärkte, da steigen dann die Preise, was als Wertsteigerung gesehen wird, und zwar die Preise für bloße Finanztitel, also Aktien, Immobilien und so weiter. Und das erzeugt dann eben die berühmte Finanzblase, das gab es früher schon, allerdings immer nur ganz kurzfristig, bis ein neuer Schub von realer Akkumulation nach dem Platzen dieser Finanzblasen eben die nächste kapitalistische Entwicklungsphase eingeleitet hat. Und bei der dritten industriellen Revolution seit den 80er Jahren war das eben nicht mehr so. Diese Finanzblasen haben sich also auch in einem neuen globalen Zusammenhang aufgebläht, und aus diesen Finanzblasen wurde quasi durch eine Art finanzielles Recycling, also sozusagen Geld, das keine reale Grundlage hat, wurden eben auch Konsum und zum Teil auch sogar Investitionen dann sekundär neu aufgebaut. Also etwa der ganze chinesische Exportboom, der beruht ja auf dem Defizitkreislauf, vor allem mit Nordamerika.
Kann man vielleicht in Kürze skizzieren, wo das Problem dabei liegt, dass sozusagen durch die dritte industrielle Revolution, also durch den Einbruch der Mikroelektronik, durch stärkere Rationalisierung, Arbeit überflüssig gemacht wird, menschliche Arbeit überflüssig gemacht wird. Wo ist das Problem, wenn es die Maschinen tun?
Ja, Maschinen sind nun mal keine gesellschaftlichen Wesen, das sind tote Gegenstände. Das ist ja das, was Marx als den Fetischismus der Moderne bezeichnet hat, dass eben sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse, die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen verdinglicht erscheinen, ne, in der Geldform, in der Form dessen, was Marx das automatische Subjekt nennt, also aus einem Euro zwei machen, diese Verwertungsmaschine. Und Maschinen sind nun mal keine Gesellschaftsmitglieder, die kaufen auch nichts, sondern das sind eben tote Produktionsaggregate. Und was die Maschinen tun oder wozu sie beitragen, das ist die stoffliche, die materielle Produktivität. Das heißt, man kann die Welt mit Autos, Kühlschränken und was weiß ich zuschütten, ne? Aber was die Substanz von Wert, Geld und Kapital ist, das ist ja nicht der stoffliche Reichtum, sondern das ist der Reichtum in der abstrakten Wert- und Geldform. Und deren Substanz ist eben die berühmte abstrakte Arbeit. Und das ist eben der Selbstwiderspruch des Kapitalismus, dass er eine Produktivität erzeugt, die die stoffliche Seite ins Unendliche steigert, also auch bis in Absurditäten hinein. und auf der anderen Seite seine eigene Substanz damit sozusagen sukzessive selber eliminiert.
Also Sie sprechen dann also davon, dass es unweigerlich auf eine Krise, die halt schon logisch in der Kapitalverwertung angelegt ist, hinausläuft. Was für Grenzen sind das? Wie muss man die sich dann real vorstellen?
Naja, also das ist natürlich schwierig, weil das sind ja Milliarden von Transaktionen jeden Tag und das weltumspannend, sowohl auf der Finanzebene als auch eben auf der Ebene von Import-Export realer Waren und dann noch die jeweiligen Binnenökonomien, die Dienstleistungen und so weiter. Also das ist ein gigantischer Vermittlungszusammenhang und das ist eben sozusagen nicht so unmittelbar empirisch zu erfassen. Man merkt immer erst hinterher, was jetzt passiert ist. Nicht? Also wenn dann eben solche Einbrüche stattfinden. Und aus der allgemeinen Logik, die ich jetzt gerade so grob skizziert habe, kann man auch so eine allgemeine Prognose oder Einschätzung abgeben. Und die VWL, also die Volkswirtschaftslehre, hat das überhaupt nicht drauf, natürlich, weil sie mit den kritischen Kategorien ja gar nicht operiert.
Soweit so verständlich oder unverständlich, das ist ja erstmal sehr abstrakt. Wenn wir mal wieder ganz konkret, im August 2007 hat die Finanzkrise die Öffentlichkeit erreicht. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und alle scheinen gelernt daraus zu haben. Zumindest sagen das die Politiker, sagen das die Weltökonomen, dass wir sozusagen Regeln einbauen müssen, dass wir sozusagen die Auswüchse des Kapitalismus ein bisschen beschneiden müssen und dann geht es eigentlich weiter. Und die Geldpolitik scheint ja auch gelernt zu haben, also zumindest wenn man den Weltökonomen und den Politikern glaubt. Und jetzt macht aber ein Gespenst die Runde und das ist die Inflation. Die Inflation war ja in der Vergangenheit immer sozusagen der Feind der Ökonomen. Wir müssen aufpassen, die Staatsregierungen müssen aufpassen, die Weltbank muss aufpassen, der IWF muss aufpassen, dass keine Inflation kommt. Und jetzt, habe ich gelesen, gibt es sozusagen von Olivier Blanchard, einen Chefökonom des IWF, dass der sogar für mehr Inflation ist und sagt, wir müssen mehr Inflation wagen und hat sozusagen eine Studie vorgelegt, dass man im Jahr ungefähr 4% höher einsteigen könnte mit der Inflation. Das wären 40% in 10 Jahren. Ist sozusagen das Gespenst der Geldentwertung kein Gespenst mehr, sondern an der Tagesordnung?
Ja, natürlich. Also jetzt sind wir auf einer etwas konkreteren Ebene. Ne? Vorhin, das war die ganz abstrakte Logik des Kapitals und ihre historische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt geht es um ja diese konkrete Krisenverlaufsgeschichte und da muss man natürlich auch wieder sagen, die letzte Weltwirtschaftskrise, die hat in ihren akuten Verlaufsformen 5 Jahre gedauert und da gab es dazwischen auch den einen oder anderen Hype, wo man gedacht hat, es ist vorbei. Nicht, dass ich das jetzt einfach vergleichen will, 29 bis 33 und jetzt seit 2008, aber man muss eben auch da mit einem, wenn auch kürzeren, bestimmten Zeithorizont rechnen. Und was ist jetzt passiert? Diese Finanzblasenkrise, dieses Platzen, das hat eine riesige Masse von Abschreibungsbedarf im gesamten Bankensystem erzeugt. Das ist zum Teil aufgefangen worden eben durch Staatskredit, also das Einspringen des Staates. Und es hat die Weltkonjunktur also um circa 6% runtergehauen, ne? Und das ist gigantisch also für kapitalistische Verhältnisse. Das heißt, auch die sogenannte Realökonomie ist davon betroffen. Und auch da ist der Staat eingesprungen mit dem berühmten Konjunkturprogramm. Und zwar sowohl in der EU als auch in China als auch in den USA, also weltweit. Und jetzt heißt das aber nichts anderes, als dass sich die Krise erstmal verlagert von den Finanzmärkten auf die Staatsfinanzen. Und das ist jetzt eben, was man nach einer sehr kurzen Inkubationszeit schon nach einem halben Jahr jetzt zu spüren bekommt. Und zwar zuerst in der Eurozone, weil der Euro eben ein relatives Kunstgebilde ist, dass es auch völlig unterschiedliche Akkumulations- und Produktivitätsniveaus der einzelnen Länder oben aufgesetzt gewesen. Und jetzt in der Krise der Staatsfinanzen zeigt halt sich dann, dass hier so ein Sprengsatz gelegt ist, dass der Euro auseinanderzubrechen droht. Aber das ist nur eine Erscheinungsform von etwas, was auch alle anderen zu spüren bekommen werden, zuvörderst übrigens auch China und die USA, nämlich eben die Krise der Staatsfinanzen.
Das heißt, die Inflation, die wurde ja in der Eurozone immer verhindert, das waren ziemlich harte Stabilitätskriterien. Jetzt sieht es mit Griechenland und Portugal und so weiter in diesen Ländern, wo der Euro ein Problem hat, heftig aus. Ja. Und jetzt wird auch über Inflation nachgedacht. Das ist ja ein Rezept, was die Amerikaner schon seit Jahren vollführen, sozusagen den Dollar entwerten. Und damit den Finger zeigen, die Euro, die Dollarreserven haben wie China zum Beispiel. Also,
Also wobei die USA, die haben ja eben den Vorteil bis jetzt immer noch, wenn auch abgeschwächt, dass ihre Währung gleichzeitig die Weltwährung sozusagen ist, also die zentrale Reserve- und Handelswährung.
Also das heißt eine massive Geldentwertung.
Und ja, und das heißt eben die Abwertung des Dollar, das hat vor allem den Außenwert betroffen, hat aber nicht die Inflation zu noch relativ komfortablen Zeiten, die wir jetzt eben nicht mehr haben. Und jetzt kommt auf alle Währungen, einschließlich des Dollar, eben das Inflationsproblem zu, wenn nämlich der Staat einfach über die Notenbank Geld reinpumpt in die Ökonomie, in das Finanzsystem, um eben dieses Platzen der Finanzblasen aufzufangen, dann ist das ein inflationäres Potenzial. Und da gibt es jetzt zwei Optionen. Die eine ist, das ist wohl die der Bundesbankpräsident Weber favorisiert, die auch wohl die deutsche Regierung favorisiert. Das heißt eben, diese Inflation auffangen, das heißt nicht sich durchsetzen lassen und die Staatsfinanzen durch Einsparungen und eben Entlassungen im Staatssektor richtiggehend runterzuprügeln. Ne? Das hat natürlich gewaltige soziale Konsequenzen.
Das heißt, dann kommt spätestens dann, wenn der Staat fast pleite ist, kommt es dann auch bei den Menschen an?
Dann kommt es an, brutale weitere Lohnkürzungen, Billiglohn ist ja jetzt schon am Laufen zum Teil. Nicht? Dann runtersetzen aller Transferleistungen Hartz IV zuallererst auf aufs Elendsniveau, dann Entlassung, Schließung von ganzen Infrastrukturen, Entlassung der Beschäftigten, was natürlich dann auch wieder auf die Konjunktur zurückschlägt, also ein richtiger sozialer Erdrutsch. Und das will man jetzt in Griechenland sozusagen exemplarisch durchziehen.
Da gibt es aber nur eine Proteste, das heißt, das lässt sich politisch ja schwierig durchsetzen.
Und das ist eben, da haben wir den kleinen Unterschied zur Bundesrepublik. Die Eliten in der Bundesrepublik meinen, dass man hier soziale Gegenwehr vernachlässigen kann. Ja. Und das möchten sie allen anderen auch aufs Auge drücken. Und bei den anderen, gerade bei den Südeuropäern, ist es eher so, dass die den Sozialabbau eher indirekt durch Inflation durchziehen wollen. Also eine möglichst gebremste Inflation, die vielleicht 4-6%, aber das kann man ja nicht so gut kontrollieren, die kann auch leicht nach oben ausbrechen, 10-20% Inflation, wie sie übrigens teilweise China schon hatte. Das heißt dann natürlich, dass man diesen Sozialabbau durch Geldentwertung, alles wird entsprechend teurer und die Löhne und Einkommen steigen nicht.
Das heißt, wir erleben einen Paradigmenwechsel. Die Notenbanken waren ja dafür zuständig, sozusagen die Inflation niedrig zu halten, die Währung stabil zu behalten. Und jetzt sagen selbst die Notenbankwächter und die Wächter übers Geld, wir müssen sozusagen, und das sogar relativ offen, wir brauchen Inflation, das ist die letzte Rettung, mehr Geld in den Markt pumpen und das sogar gesteuert von den Notenbanken.
Ja, also einig sind sich alle, dass gewaltige soziale Restriktionen über jedes bisherige Maß hinaus notwendig in Anführungsstrichen werden im Sinne des Systems. Aber streiten tut man sich über den Weg. Das eine wäre eben eine gewisse Geldentwertung zulassen, um das sozusagen geräuschloser zu machen bei stagnierenden Einkommen. Das heißt dann eben Verarmung auf dem Weg. Und man möchte das einigermaßen kontrolliert halten. Das war bisher sozusagen die traditionelle Option der Südeuropäer. Jetzt sind sie halt gebunden im Euroraum und da gibt es halt dann Zoff, vor allem mit der Bundesrepublik. Und jetzt kriegen die aber Schutzhilfe von den angelsächsischen Ländern. Also England hat schon 3,5% Inflation und das wird da auch zugelassen. Und in USA und Weltbank, IWF, da sind ähnliche Überlegungen im Gange. Also Entschuldung der Staaten, um diese Schuldenkrise der Staaten, diese Finanzkrise irgendwie abzubremsen, im nächsten Schritt eben eine gewisse Inflation zulassen.
Aber es geht ja dann dabei auch darum, oder es besteht ja dann die Hoffnung, wenn man solche Instrumentarien in die Hand nimmt, dass das Geld dann später, wenn die Konjunktur wieder anspringt, unter anderem durch die Programme und durch die Kreditwirtschaft, dass das Geld wieder reinkommt. Ist das einfach nur ein Spiel auf Zeit oder gibt es diese Hoffnung?
Naja, was heißt, das Geld wieder reinkommt? Ich meine, es ist ja so, wir haben ja momentan eine stagnative Situation. Also es ist ja nicht das, was man sich dauernd erhofft. Das kommt ja überhaupt nicht, ist überhaupt nicht absehbar, dass also diese berühmten Selbstheilungskräfte, also dass sozusagen ein selbsttragendes Wachstum wieder entstehen würde. Das ist überhaupt nicht in Sicht, sondern das ist momentan alles in unterschiedlichsten Formen gefüttert von diesen staatlichen Geldspritzen. Und die kann man nicht unbegrenzt weitermachen, ne? Also ein gigantisches Problem ist das zum Beispiel für China, dass die hängen momentan völlig am Tropf der Staatsfinanzen, die da noch und nöcher haben auch ihre Banken gezwungen, hier riesige Kredite zu vergeben. Daran hängt jetzt momentan bei denen das Wachstum und auch in der übrigen Welt und gerade in der Eurozone einfach von den staatlichen Geldspritzen. Jetzt ist ja eben das Dilemma, das ist so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder man macht es weiter, weil eben das selbsttragende Wachstum nicht anspringt, übrigens aus den genannten strukturellen, tiefsitzenden Gründen, kommt halt der nächste Crash auf der Ebene der Staatsfinanzen. Und Griechenland ist ja jetzt schon ein Fingerzeig, dass wir da nah dran sind.
Also kein unbegrenztes Wachstum, ja. Allerdings braucht natürlich der Kapitalismus Wachstum und das ist das Dilemma, von dem Sie sprechen. Genau. Sie haben eine Theorie parat, das ist die wertkritische Theorie, über die kann man Sie informieren, über die Gruppe Exit und weiteres gibt's auf exit-online.org. Herr Kurz, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich fürchte, wir müssen uns in den nächsten Monaten dann nochmal unterhalten, weil sozusagen die ganze Krise auf jeden Fall weitergeht.
Das fürchte ich auch. Also ich denke, man muss sich da warm anziehen, das ist nicht vorbei.
Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und noch einen schönen Tag. Tschüss.